Lieber Andi, von Buongiorno nach Ibe Haibe.
Okay.
Das sagt dir doch bestimmt was, oder?
Ich kann raten, dass das, welche Sprache das ist. Ja, Buongiorno und Hiwabi Baby, oder was immer du gerade gesagt hast. Liebe Grüße aus Helsinki. Ich habe es tatsächlich geschafft, nachdem ich schon ziemlich oft in Helsinki umgestiegen bin, Richtung Ferner Osten, tatsächlich jetzt einmal geschafft, ein Stopover mit einer Nacht in Helsinki und hoffentlich nachher ein bisschen Sightseeing, nachdem wir dieses wunderbare Gespräch aufgenommen haben. Also ich bin gespannt.
Fährst du in die Stadt runter?
Ich weiß nicht, ob es runter ist, hoch. Du kennst ja meinen Orientierungssinn. Ich werde mich in den Zug setzen und in die Innenstadt fahren.
Okay. Wie weit ist die weg? Gar nicht so weit, ne?
Stell mir nicht so viele Fragen.
Okay, Entschuldigung.
Keine Ahnung.
Ich dachte, du hast dich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wo es hingeht für dich.
Ich sitze im wunderschönen Holiday Inn am Flughafen. Ich habe eine wunderbare
Aussicht. Die Top 3 Sehenswürdigkeiten von Helsinki.
Ja, da gibt es einen Hafen. Ja,
Skandinavien.
Und dann gibt es diese Insel davor. Vielleicht kann man da eine Bootstour hinmachen. Ich habe keine Ahnung, Sven. Aber das ist ja das Schöne am Reisen. Man kann sich überraschen lassen.
Na gut, dann lass dich heute mal über. Dann lernst du heute noch was dazu.
Weißt du, was ich heute noch dazugelernt habe? Ich war ja beinahe auch auf der Hochzeit von Jeff Bezos. Beinahe.
Standst du auf der Warteliste, ja? An erster Stelle, oder was?
Auf Standby. Ja, nicht ganz. Na gut, okay, ich habe übertrieben. Ich bin ja heute Morgen aus Mailand abgeflogen. Jetzt finden gerade diese Hochzeitsveranstaltungen in Venedig statt. Ich bin aus Mailand abgeflogen, an ganz vielen Privatjets vorbei, die da geparkt werden am Mailänder Flughafen, weil in Venedig wohl kein Platz ist. Also ich fühle mich so ein bisschen, als ob ich doch fast dabei
war. Ja. Ja. Schön, gratuliere. Ja, Hauptsache, du fühlst dich so, ne? Hauptsache, dir geht's gut dabei und nee, dann ist doch gut.
Das es ist fast, für dich. Fast ein bisschen wie auf der Hochzeit gewesen zu sein.
Ich habe nur die Geschenke gelesen. So viel Geschenke gab es gar nicht für die Gäste.
Ich habe gelesen, dass das Hochzeitspaar ausdrücklich auf die Einladung geschrieben hat, bitte keine Geschenke mitbringen.
Ja.
Ausdrücklich. Und ich meine, man muss überlegen, die haben mit ihren 400 engsten Freunden und Familie irgendwie geheiratet. Und also wenn die alle ein Geschenk mitbringen, dann...
Ist wirklich Elton John ein bester Freund von Bezos? Ich weiß es nicht. Ne?
Naja,
also, oder die Kardashians, sind das wirklich, oder muss man die dann auch einladen, einfach nur, weil es halt sich geil anhört, auf meiner Hochzeit waren Justin Bieber und Kardashian?
Ich hatte keine Zeit, also von daher. Aber ich kenne Jeff ja auch nur so flüchtig. Ja. Von den Lieferungen.
Genau. Von seiner Plattform.
Sehr aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, wenn ich ein italienischer Amazon-Arbeiter wäre in irgendeinem Vorort von Venedig und wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens die letzten Tage zu spät zur Arbeit gekommen wäre, würde ich mich wahrscheinlich über die Hochzeit auch ein bisschen ärgern.
Wenn ich aber ein Hotelier in Venedig bin, würde ich mich gerade sehr darüber freuen.
Ein Hotelier oder ein Hotelpage?
Nein, aber ich glaube, beide freuen sich gerade, ja. Weil hoffentlich geben die Hollywood-Größen auch alle ein ordentliches Trinkgeld.
Die sind berühmt dafür, dass die irre großzügig sind. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das ganze Ding irgendwie so schön, dass für Venedig und die Touristik und die Gastronomie, die Hotellerie sein mag. Ich finde, was sie da machen, ein bisschen taub gegenüber dem Zeitgeist und dem, was gerade in der Welt los ist, finde ich es. Hätte ich, wenn das meine Hochzeit wäre, hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen runtergefahren. Jetzt nicht irgendwie eine Woche, nachdem gar nicht so weit von Venedig weg Raketen durch die Luft geflogen sind und gar nicht so weit von Venedig weg die Ukraine ist. Und was. Ich finde es eigentlich ziemlich pervers, was die da machen, um ganz ehrlich zu sein. Ne?
Ja, es trifft nicht mehr ganz so den Zeitgeist, aber ich glaube, die haben doch eh jede Realität verloren, oder?
Ich meine, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, wenn du wie viele Milliarden hast und wie viele Millionen in der Sekunde verdienst. Was
ich erzähle dir irgendwann mal, wie das ist.
Ja, red heute Abend mal mit dem beim Glas Rotwein, ne? Wie es war, und dann kannst du ja nochmal aus dem Nähkästchen plaudern.
Die gute Nachricht ist, der Nahe Osten ist jetzt ein bisschen ruhiger. Das ist erstmal gut, aber so richtig gut fühlt sich das noch nicht an. Da ist noch viel los und auch im Gaza. Also es ist alles irgendwie nicht das, was es sein soll.
Ja, man hat nicht so das Gefühl, dass es endgültig zur Ruhe gekommen ist und dass sich alle Parteien jetzt doch mal irgendwie entschieden haben, zusammenzusetzen. So weit scheint man irgendwie doch noch nicht zu sein. Es wird
ja, und vor allem,
beide Seiten reden noch sehr viel übereinander und,
ja, und vor allem, dass die,
miteinander. Und, naja.
Ja, und vor allem, dass die armen Menschen im Gaza-Streifen irgendwie vernünftig versorgt werden. Das ist also immer noch nicht so. Rede von arm, auch eine Nachricht, die durch die Touristik gegeistert ist in Deutschland. Statistisches Bundesamt hat eine Nachricht rausgegeben, dass 2024 17,4 Millionen Deutsche nicht genug Geld hatten, sich eine einwöchige Urlaubsreise zu leisten. Also bei fast 85 Millionen Einwohnern, 17,4 Millionen Deutsche, die sich das nicht leisten können. Also so richtig überrascht hat mich das nicht, aber muss man sich vielleicht in der Branche auch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, dass das Reisen für viele Menschen ein Luxus ist. Auch eine kleine, in Anführungsstrichen, einwöchige Reise nach Mallorca, für viele Menschen ist das nicht leistbar.
Und das halt in Zeiten, wo ein Ryanair-Flug immer noch angeboten wird für 10 Euro oder 9,99 und so.
Ja, schon erstaunlich. Ja. Die Frage ist, was das politisch bedeutet und so weiter und so fort. Und für unsere Branche diese Nachricht. Ich hoffe, dass das einfach mal so als Gedanke mitschwingt. Ja.
Aber ich glaube, ganz ehrlich, Urlaubsreisen können nicht noch billiger werden. Ne? Wir sind schon sehr günstig. Wenn man überlegt, was bleibt übrig, wenn du für 299 eine Woche in die Türkei fliegen kannst. Also
absolut,
wer verdient da Geld dran? Das ist ja die große Frage. Und du weißt ja, wenn wir in anderen Branchen so viel arbeiten würden, würden wir deutlich mehr Geld verdienen. Als in der Reisebranche da.
Nee, ich glaube, die Aussage bezieht sich eher auf die Menschen, die sich das, was sowieso nicht so teuer ist, ne?
Vor allem im globalen Vergleich. Aber es ist ein politisches Thema, kein Reisethema.
Also, ja.
Ne? Also unsere Antwort kann nicht sein, wir müssen es noch günstiger machen.
Ja. Nein, aber vielleicht macht sich Mr. 65%, Herr Dr. Klingbeil, da ein paar Gedanken drüber und dann wird sich sicher bald was tun.
Zwinker, sehr zwinker. Politisch. Sehr, sehr politisch und hat wohl auch genug Zeit, alle politischen Sachen hier in Deutschland zu verfolgen, okay?
Genau, und habe ich dir vorhin schon gesagt, ich wollte jetzt mal eine Stunde aus dem Kommunistischen Manifest vorlesen, das habe ich gerade ausgedruckt.
Dann lass lieber mich noch ein Thema anbringen, bitte.
Ja, bitte.
Zurück nach Deutschland. Klaus Hildebrand wird sich zur Ruhe begeben, beziehungsweise in Altersteilzeit. Er wird nur noch die Hälfte der Stunden arbeiten, so schreibt er. Nach 33 Jahren FAW Travel Talk, ganz schön lang, also Hut ab. Ja, und er will jetzt ein bisschen kürzer treten, noch 2 Jahre lang. Mal gucken, wie das so funktioniert. Er hat geschrieben, ja, mehr Zeit für sich und seine Familie. Es sei ihm gegönnt, auf jeden Fall.
Absolut.
Ist echt krass, was er aufgebaut hat, was für eine Persönlichkeit er ist in der deutschen Touristikbranche, wie er jetzt auch diesen Umschwung geschafft hat, ne, von einem Printheft zur digitalen Marke, ne, weil da sind sie ja auf dem Weg und das haben sie eigentlich wirklich sehr gut geschafft. Von den Touristikmagazinen sind sie da definitiv am weitesten und haben die Zeit erkannt. Und ja, Hut ab, Respekt, alles Gute für die Zukunft. Mal gucken, das ist auch wirklich, wünsche dir auf jeden Fall, dass es auch ein bisschen Zeit bleibt für dich und deine Familie jetzt in den nächsten 2 Jahren. Und wünsche dir alles Gute. Respekt vor dir.
Ich schließe mich dem an. Wahnsinnig netter Kerl, der Klaus. Ja. Und tatsächlich, glaube ich, ist echt ein Mann. Und ich glaube, das sagen weder ich noch du, leichtfertig ein Mann, der sich wirklich um die Touristik verdient gemacht hat.
Ja.
Ich glaube, der bestvernetzte Mann in der Touristik, wenn er ein Interview möchte, da sagt keiner nein. Ne?
Ja.
Ich glaube, es ist einfach, der hat ein Gewicht. Nicht, dass die andere Fachpresse das nicht hat, aber ich glaube, bei Klaus ist das einfach noch einfach mal eine ganz andere Nummer. Und was er für die Touristik geleistet hat, auch die Touristik mit den richtigen Themen auch nach vorne zu bringen, sicher nicht immer ohne Kritik gewesen, ne? Aber ich finde einfach das, was die FVW macht und ist auch richtungsanzeigend und das ist auch vor allem sein Verdienst. Also Hut ab, alles Gute für die Altersteilzeit. Ich glaube, wir werden trotzdem noch viel von ihm sehen und hören. Ich glaube, der Klaus Hildebrand ist keiner, der sich jetzt einfach hinsetzt und sozusagen einfach in den Sonnenuntergang reitet, sondern wie
gesagt, ich glaube, zweimal hatten wir ihn zum Gast. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin, ein drittes Mal.
Mal gucken, ob er sich die Zeit für uns nimmt während der Altersteilzeit. Ja, genau. Er war einer unserer allerersten Gäste 2020 und dann 2022 oder 2023 nochmal bei uns
zu Gast. Ja, ich glaube auch, ja.
Also, alles Gute und wirklich verdient gemacht in der Touristik. Ja, ich hatte noch was ein bisschen politisch ist, aber das spare ich mir eigentlich. Ging um den Mindestlohn und die Headline in der Reise vor 9, die ich ziemlich unangebracht fand. Aber na gut, das vielleicht ein anderes Mal.
Ja, jetzt sag wenigstens die Headline.
Die Headline war, dass der Mindestlohn die Touristikindustrie unter Druck setzt. Und das finde ich, weiß ich nicht, kann man sagen. Man könnte aber auch sagen, dass das eine Chance ist für das Thema Fachkräfte, für Mitarbeitermangel. Also es ist eine sehr, finde ich, eine sehr einseitige Sichtweise. Wie gesagt, Ich habe ja.
Aber man muss von, ne, vielleicht haben wir da auch eine unterschiedliche Meinung. Es wird auf jeden Fall, wenn die Erhöhung kommt, und danach sieht es ja aus, wird Sachen wieder teurer machen. Ne? Es wird Sachen nicht günstiger machen. Daran muss man sich halt auch, wenn man Hurra schreit über, wir erhöhen den Mindestlohn, muss man sich dessen auch bewusst sein, dass das nicht umsonst zu haben ist, sondern dass gerade Sachen, wo viele Menschen arbeiten, ja, dass irgendjemand muss bezahlen. Und ja, am Ende machen es nicht die Unternehmen, sondern es wird weitergegeben an den Endverbraucher und somit an uns alle. Ne? Also ja, das muss man sich halt auch klar machen. Dann darf man sich nicht in einem halben Jahr beschweren oder in einem Jahr beschweren. Oder wenn es dann, es soll ja stufenweise erhöht werden, wenn dann auch Reisen wieder teurer werden. Ne?
Na, die Touristik muss sich, sag ich jetzt, halte ich mal ein bisschen gegen, überlegen, wie sie smarter wird und besser Geld verdient. Und ich habe es immer wieder gesagt, vielleicht gibt es auch zu viele Mittelmänner und Mittelfrauen in der Touristik. Viele Leute, die immer mitverdienen. Ne? Ich rede jetzt nicht zwingend von Reisebüros, aber es gibt viele Dinge, die Touristik sicher anders auch machen kann und smarter werden muss. Ich glaube,
einfach aus, aber wenn ich mir jetzt im Restaurant diese Leute angucke, ne, da gibt es keinen Mittelsmann, wenn man Kellner oder Kellnerin hat, wenn man einen Spüler hat in der Küche, Küchengehilfen und sowas, da gibt es keine Mittelsmänner. Das wird aber den Restaurantbesuch definitiv teurer machen.
Ja, wie gesagt, 17,4 Millionen Menschen, die sich keine Reisen leisten können. Wir können das Pferd von vorne, von hinten, von der Seite, wie auch immer, irgendwie besatteln. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was uns so oder so begleiten wird. Ich fand nur die Headline in Reise von neuen eher einseitig. Man kann das auch aus Arbeitnehmerseite sehen und positiv bewerten, anstatt nur aus Industrieseite. Ohne zu sagen, dass Mindestlohn grundsätzlich gut oder schlecht ist. Ich finde, wie dieses Ganze geframed wird, wie man heutzutage sagt, von allen Seiten finde ich einfach billig.
Ja. Vielleicht wollten sie sich ja nur kitzeln.
Ganz genau. Ganz genau. Sven, ich habe noch eine letzte Moralapostelei für heute.
Oh, bitte was Politisches.
Und das haue ich einfach alles jetzt, weil wir jetzt in die Sommerpause gehen.
Die Helsinki tut dir nicht gut.
Das ist die Luft hier. Das ist diese skandinavische, sozialdemokratische Luft hier. Das ist, wenn ich in Amerika wäre, sähe das ganz anders aus. Dann wäre ich jetzt gegen Mindestlohn und auf die scheiß Arbeiter.
Heier und Feier, genau.
Ganz genau. Nee, tatsächlich, wir gehen in die Sommerpause. Eine Sache, die ich allen Leuten noch... ich reise ja relativ viel, du ja auch. Ich weiß nicht, ob du das teilst. Eine Sache, die mich nervt auf Reisen, und Leute, wenn ihr das macht, hört auf damit. In Bussen, in Flugzeugen, in geschlossenen Räumen, nehmt eure scheiß Rucksäcke runter. Okay, ich habe heute wieder gesehen, wie ein Vollidiot mit seinem Rucksack zwei Leuten in die sprichwörtliche Fresse gehauen hat. Und man sieht das immer wieder. Ich finde es einfach rücksichtslos. Rucksäcke macht man in geschlossenen Räumen, in Flugzeugen, in Bussen, nicht auf den Rücken. Und wenn, dann nur halb, und dann guckt man sich gefälligst um. Ich sehe das immer wieder. Das ist für mich, ich reg mich da einfach unglaublich drüber auf. Und jetzt ist der Sommer.
Wenn wir mal wieder zusammen reisen, ja, das wird schön.
Ja, mach jetzt bloß deinen Rucksack so auf. Ja. Ich schneide dir ein Loch rein, damit alles raus. So, Sven.
Was ich noch sagen will, ich war London, fliege jetzt nach Madrid. Es war ja keine Hochsaison, und davor war ich in Dresden und auch in Düsseldorf, und es war ja jetzt keine Hochsaison in den letzten zwei Wochen. Also es waren, glaube ich, nirgendwo Ferien. Es gab zwar einen Brückentag, Feiertag mit dem Brückentag, aber es war schon krass, wie viel los war. Also das war schon zum Teil auch, also Dresden wunderschön, natürlich London auch immer eine Reise wert, aber an den Hauptattraktionen, wow, da hat's eigentlich auch schon keinen Spaß mehr gemacht, da rumzulaufen. Das sehe ich als große Gefahr jetzt auch für die Zukunft.
Wie gesagt, ich habe ein bisschen Bogen um Venedig gemacht. Da war mir ein bisschen zu viel Bezos. Bin jetzt in Helsinki. Ich werde jetzt gleich nach unserer Aufnahme mal in die Stadt reinfahren, mal gucken, was da so los ist. Und morgen geht's für mich weiter.
An Instagram, bitte.
Absolut, absolut.
Dann kriegst du auch Bilder von Madrid, dann
kannst du die auch teilen. So machen wir es. Morgen fliege ich nach Shanghai weiter. Ich bin dann eine Woche in Shanghai, und in einer Woche komme ich schon wieder zurück nach Europa. Also,
das lohnt sich doch kaum. Hätten wir uns treffen können.
Ich weiß. Wir nehmen noch Podcast auf, Sven. Wobei, wir haben jetzt erstmal eine Sommerpause. Aber bevor wir in die Sommerpause gehen, jetzt für uns
einen tollen Gast.
In die Alpen. Und die habe ich tatsächlich gerade überflogen und habe ihm zugewinkt. Und jetzt reden wir mit ihm.
Ich wink morgen.
Okay.
Viel Spaß.
Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer. Und Andi Jatz.
Erst
Inhaber und Geschäftsführer von Asi-Reisen. Asi steht für Alpinschule Innsbruck, einer Unternehmung, die 1963 von seinem Vater Hannes gegründet wurde. Heute ist Asi aber viel mehr als Wandern und Bergsteigen. Mittlerweile gehören auch der Luxus-Reiseveranstalter Windrose wie auch Warmaus Eltern-Kind-Reisen zur wachsenden Asi-Unternehmensgruppe. Was er für Ziele hat, was ihn umtreibt und wie er die deutsche Touristik aus seinen österreichisch-alpinen Augen betrachtet, das verrät uns hoffentlich heute Ambros Gasser. Herzlich willkommen, Ambros. Du kannst mich gleich korrigieren, falls da irgendwas nicht gestimmt hat. Es wäre nicht das erste Mal, dass meine Recherche nicht ganz hundertprozentig ist.
Das ist wunderbar, lieber Andi, ja? Lieber Sven. Vielen Hallo. Dank, dass ich bei euch sein darf.
Du bist, das wollte ich auch noch vorweg sagen, du bist der vierte Österreicher, den wir in fast 200 Folgen zu Gast haben. Weißt du, wer der erste Österreicher ist, war, der bei uns zu Gast war?
Den kennt jeder.
Thomas Bösel.
Nein. Nee. Nee, tatsächlich nicht. Das war Johann Lafer.
Ah, ja, auch super.
Unser erster österreichischer Gast. Dann hatten wir Kurt Hoffmann, habe ich mir aufgeschrieben, der Journalist, der Luftfahrtjournalist. Und dann hatten wir Dietmar Gunz als letztes. Und das ist mittlerweile 2 Jahre her. Du bist die super. Nummer 4. Also herzlich. Super.
Das ist doch spannend, weil normalerweise die Österreicher, die in Deutschland unternehmerisch tätig sind, sind in letzter Zeit jetzt nicht so sonderlich präsent mehr. Also Markus Braun, René Benko.
Ja. Nicht so gute Presse.
Nicht so gute Presse.
Sind unsere nächsten Gäste. Aber das ist super schöner Übergang zu wirklich unserer ersten Frage. Denn da geht es ein bisschen um Medienpräsenz. Asi, Windrose und jetzt seit einiger Zeit auch Warmaus Eltern Kindreisen. In den letzten Jahren, also seit der Pandemie, bist du immer wieder mit Akquisitionen in den Medien gelandet. Der Eindruck ist, boah, ihr habt einiges vor, ihr wollt mitmischen, ne? Ihr wollt größer werden, ihr wollt wachsen. Warum wollt ihr mitmischen? Und warum gerade in den Bereichen, also Windrose Luxus und auch Familienreisen?
Mitmischen, ich weiß gar nicht, mitmischen, das klingt so, man will jetzt mit die großen Kinder spielen, wie mit den Konzernen.
Windrose ist ja schon ein Name, also das ist ja schon.
Ja, ja. Also ich glaube, es geht da gar nicht zwangsläufig darum zu sagen, wir wollen da irgendwie was besonders groß sein oder sowas. Die Unternehmen, auch wenn man es vielleicht im ersten Schritt nicht sieht, haben ja dann doch starke Gemeinsamkeiten. Oder? Beide Unternehmen sind irgendwann einmal von Gründern entstanden, waren lange Familien geführt, haben Tradition. Asi über 60 Jahre, Windrose 50 Jahre, Warmaus ist knapp 40 Jahre. Da gibt es eine Gemeinsamkeit und eine weitere Gemeinsamkeit ist, alle Unternehmen sind sehr spezialisiert in einer gewissen Nische und alle Unternehmen sind in dem sehr hochqualitativen, erlebnisorientierten Bereich unterwegs. Und das ist etwas, wo wir uns sehr wohlfühlen und wo wir in Zukunft eben viel Potenzial sehen.
Gibt das intern auch ein bisschen Diskussion, wenn ihr dann, also ihr kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich und jetzt Windrose steht ja schon also für Luxus. Gibt es da intern auch Diskussionen in der Belegschaft oder wie verkauft man das den Mitarbeitern, dass man jetzt so plötzlich so ein bisschen was komplett anderes macht oder auch noch macht?
Also das ist ja nicht accidentally passiert, sondern vor 2-3 Jahren habe ich die Strategie erarbeitet, was möchte ich eigentlich in meinem Tun auch machen und was ist das, was ich kann? Und ich kann halt nur Touristik, also bleibe da auch. Da war die erste Frage, okay, was für Bereiche könnten interessant sein? Und da haben wir einfach bestimmte Themen identifiziert, an die wir in die Zukunft glauben können. Luxus ist ein Thema gewesen, was auf unserer Agenda stand. Das Thema Familie ist etwas, was auf unserer Agenda stand. Und in dem Thema Aktivreisen oder auch maßgeschneiderte Reisen, wie wir es auch mit Asi und mit Willys & Trips anbieten, haben wir schon zwei Themen, wo wir in der Zukunft glauben, dass die weiter Potenzial haben werden. Und es gibt da viel mehr Ähnlichkeiten zwischen diesen Unternehmen, als dass es Unterschiede gibt. Die Menschen, die dort arbeiten in den verschiedenen Unternehmen, da ist jeder natürlich irgendwie ein Individuum, aber wenn du in so ein Office reinkommst, der Vibe ist immer der gleiche. Das sind hochbegeisterte Leute, die sich für dieses Thema Reisen interessieren und sich eben auch für die Erlebnisse interessieren, die man dort hat. Bei Asi eben sehr stark in den Bergen, bei Warmaus auch sehr stark in der Natur mit der Familie und bei Windrose eben auch ganz stark in diesem Thema Rundreise, was für den Großteil der Umsätze verantwortlich ist.
Und bei Windrose kann man einfach sagen, dann, ihr wart, oder es hat sich einfach der richtige Zeitpunkt ergeben. Ihr wart zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil da eigentlich konnte man damit ja auch nicht so wirklich rechnen und dann einfach zugeschlagen. Also ihr habt auch die nötige Geduld, oder?
Ja, bei Windrose hat es weniger was mit Geduld zu tun als mit Schnelligkeit. Wie gesagt, das Thema Luxus ist etwas, was für uns interessant war. Und dann kam im Juni 2024 die Nachricht, dass FDI insolvent ist und was passiert mit den Töchtern. Und Windrose war eben eine Tochter davon. Und da ist ein Bieterverfahren entstanden. Da waren, glaube ich, 15, 16 Unternehmen drinnen. Und da haben wir eben mit der Schnelligkeit die Möglichkeit geschafft, eine Zusage zu bekommen. Weil sobald ein größere Unternehmen mitbieten muss, das durch 47 Gremien gehen und am Ende des Tages ich war selber in der Verhandlung, ich habe selber allein entscheiden können. Und das war die Stärke und wir sind jetzt unglaublich froh und stolz, dass wir so eine tolle, renommierte Marke bei uns in der Gruppe wissen.
Du hast jetzt ASI, du hast Windrose, dann hast du warmes Eltern-Kind-Reisen. Kann man da Kundenrecycling irgendwie in Anbetracht ziehen, ist
ein schönes Wort. Wow.
Recycling. Okay. Ich komm
aus dem Markt. Ganze Teile von Ihnen oder halbe Teile oder?
Das ist die Frage. Ja, wie groß sind denn die Schnittmengen zwischen diesen drei Veranstaltern? Gibt es da Schnittmengen? Also das ist ja, was man im Marketing so gerne Customer Lifetime Value nennt. Ne? Also das ist ja schön, wenn man das hat, je länger der ist sozusagen und man die Kunden sozusagen zumindest da, wo es die Schnittmengen gibt, auch weiter empfehlen kann an die eigenen Veranstalter im eigenen Hause.
Ja. Also wir haben jetzt die Strategie, diese kleine Gruppe zu entwickeln, hat jetzt weniger was mit Synergieeffekten zu tun oder mit Customer Lifetime Value, sondern wirklich jedes Unternehmen so für sich. Aber wir wissen natürlich schon, dass es teilweise Überschneidungen gibt. Oder? Am Anfang reist man vielleicht immer komplett selbst geplant, oder? Und ist im Backpacking. Später hat man mehr Geld und weniger Zeit, dann übergibt man das einmal jemandem. Dann ist man in die 30er Jahre vielleicht oft mit kleinen Kindern unterwegs und ist mit Vamos unterwegs. Und später hat man dann wieder mehr Zeit und ist dann vielleicht auf einer Aktivreise mit Asia unterwegs. Oder auch mit Windrose. Und auch bei Asia und Windrose gibt es durchaus Überschneidungen, weil Luxus ist ja heutzutage nicht mehr zwangsläufig goldene Wasserhähne, sondern Luxus ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und für manche ist es der Luxus, 5, 6, 7 Tage einfach durch die Berge zu wandern. Aber gleichzeitig kann es für die gleiche Person auch dann Luxus sein, auf einer Fernreise in den besten Hotels unterwegs zu sein und auch einen Windrose Mitarbeiter als Travel Concierge an seiner Seite zu haben, der eben sehr individuelle Wünsche möglich macht.
Du hast jetzt das Thema Luxus und Hochwertigkeit angesprochen. Interessiert mich schon, weil ich habe mir das bei ASI sehr genau angeguckt, wie ihr Hochwertigkeit und auch definiert, ist ja schon sehr speziell. Windrose wiederum hat einen eigenen Begriff zumindest immer gehabt von Hochwertigkeit und ich denke Vamos, Eltern-Kind-Reisen auch. Also versucht ihr das ein bisschen auf einen Nenner zu bringen, was Hochwertigkeit bedeutet, ohne irgendwie alles gleich zu machen, oder habt ihr da wirklich eine komplette Unabhängigkeit, was Begrifflichkeiten wie Hochwertigkeit, wie Nachhaltigkeit angeht?
Ja. Ja, also die bleiben komplett unterschiedlich, weil jedes Unternehmen spricht ja am Ende des Tages schon eine gewisse Zielgruppe an. Und ich glaube, da muss man die richtigen Wordings finden, dass diese Menschen, diese Community sich auch abgeholt fühlt. Selbst im Luxusbereich gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Für manchen ist ein 5-Sterne-Hotel mit 400 Zimmer Luxus. Für mich wäre das nicht Luxus, sondern für mich ist Luxus eher klein und persönlich und Privatsphäre.
Wir haben uns ja vorbereitet und auch einige Interviews gelesen, die du schon so geführt hast. Da hast du öfter mal das Ziel formuliert, eine mittelständig geprägte Unternehmensgruppe aufzubauen. Warum ist dir diese Betonung auf Mittelstand so wichtig? Und jetzt könnte man noch sagen, das ist dir gelungen. Füße hochlegen? Ab jetzt.
Ja, also wie gesagt, Sven, ich kann nichts anderes außer dieses Reisethema und ich bin jetzt 41. Ich habe noch hoffentlich ein bisschen was an Lebenszeit vor mir und mit der will ich irgendwas Vernünftiges anfangen auch, oder? Und mir macht es eben wahnsinnig Freude, mit den Teams gemeinsam Reisen zu gestalten, Services zu gestalten und am Ende des Tages die wertvollste und knappeste Zeit, die man, die Menschen eben so haben, gut zu gestalten, gleichzeitig aber auch so zu gestalten, dass es nicht nur für den Reisenden Sinn macht, sondern auch für die lokale Community, dass man versucht, das irgendwie möglichst verantwortungsvoll zu gestalten. Warum mittelständisch geprägt? Ich komme aus einem Familienunternehmen heraus. Wir halten es für eine der größten Chancen und Möglichkeiten, in einer kleineren Unternehmensstruktur möglichst pragmatisch und möglichst schnell zu entscheiden, zu iterieren. Ich meine, heutzutage sagt man immer Startups und iterieren und MVP und was man nicht alles hat. Das gibt's ja alles teilweise schon aus dem Mittelstand heraus, wo einfach Entscheidungen kurz sind und wo einfach manche Dinge oft einmal ein bisschen pragmatischer umgesetzt und getestet werden. Und vielleicht auch nicht zu kompliziert und zu corporate auch manchmal gedacht wird.
Euer Unternehmen hat, sage ich mal salopp, auf dem Berg begonnen. Alpinschule Innsbruck, das hat dein Vater gegründet, 1963, das ist eine ganze Weile her. Der ist jetzt auch nicht mehr am Leben, schon seit einer Weile. Wie viel schwingt denn das Thema Vermächtnis oder auch seine Stimme mit, wenn du Entscheidungen triffst? Das ist ja jetzt schon eine andere Nummer, ne? Mit Windrose, mit den Familienreisen, mit allem, was damit dranhängt. Schwingt da eine Stimme noch so mit, was das angeht? Und deine Mutter hat ja auch lange noch mitgemischt, beziehungsweise ist ja auch noch, denke ich mal, ratschlagend dabei. Ne? Wie gestaltet sich das bei euch? Und was bedeutet das Thema Vermächtnis und das Thema Berg und dann sozusagen, jetzt mal symbolisch gesagt, vom Berg runterzukommen und dann all diese anderen Sachen zu machen? Ne? Für dich, für euch als Familie.
Ich glaube, das Wichtigste ist, da muss man wirklich zurückgehen in den Moment der Gründung, oder? Warum hat mein Vater das Unternehmen gegründet? Er hat das ja nicht gemacht, um Geld zu verdienen, dann sollte der Weg vielleicht nicht in die Touristik zu gehen, sondern nachher muss man Investmentbanker oder sonst was werden. Und er hat es damals genannt, er möchte Menschen Hirn und Herz für die Natur und Kultur der Welt eröffnen. Das ist seine Philosophie gewesen. Heutzutage würde man sagen, das ist der Purpose. Simon Sinek aus dem Buch würde sagen, Start with Why. Am Ende des Tages ist das, was er da gesagt hat, immer noch irgendwo unsere Mission, zu sagen, wir wollen die Leute begeistern. Wir wollen, dass die Leute nachhaltige Erlebnisse haben. Und nachhaltige Erlebnisse hat jetzt einmal noch nichts mit der klassischen Nachhaltigkeit zu tun, sondern nachhaltig wirken, an die man sich erinnern kann. Und ich bin zu 100% davon überzeugt, wenn du 2 Wochen all-inclusive gehst und die 7 Monate später versuchst, an das zu erinnern, dann ist es nur so eine dumpfe Masse von einer Erinnerung. Wenn du aber eine Rundreise mit Windrose gemacht hast, durch Patagonien, mit Asi die Alpen überquert hast oder mit deiner Familie in ein Vamos-Hotel warst, wo es Vamos-Kinderbetreuung gibt, dann sind das eine ganze Vielzahl an kleinen Erinnerungen, die man da gesammelt hat, an die man sich noch viel klarer erinnern kann. Und das ist das, was heutzutage noch mitschwingt, oder? Das ist der Impuls, den er gegeben hat. Und diese Mission, die ist auch zeitlich uneingeschränkt. Egal wie stark wir Asien in der Zukunft verwandeln oder Windrose oder sonst was. Dieses Thema, dass es ein Erlebnis ist, ist das Vermächtnis, das wir hochhalten und um das sich am Ende des Tages alles dreht.
Erzähl noch mal ein bisschen mehr über Asi. Also ihr seid ja 60 Jahre alt, bisschen älter, genau 60. Es war, dein Vater hat das gegründet, dann musste es deine Mutter kurz übernehmen. Ihr seid drei Brüder, zwei. Wie kam es dann zu dir oder also du sagst, okay, ich hatte immer schon dieses Gefühl, also ich wollte immer Tourismus machen. Wie kam das? Erzähl mal da ein bisschen drüber.
Also die Geschichte von der Asi ist dahingehend eigentlich total spannend. Mein Vater ist 1933 in Südtirol geboren. Und Ende der 30er Jahre gab es das Abkommen, das furchtbare Abkommen zwischen Hitler und Mussolini, die Option hieß das, wo Deutschsprachige in Südtirol, also in Italien, hatten die Möglichkeit, entweder sie bleiben in Italien und Mussolini verlangt 100%ige Assimilierung, das heißt die deutsche Kultur abgeben, oder man kann ins Deutsche Reich, nach Österreich, nach Deutschland und kann dort weiter Tiroler sein sozusagen. Man bekommt da einen Bauernhof und lauter Versprechen gab es. Da haben sich die Familien zerrissen und teilweise bis heutzutage führt es zu tiefen Gräben. Und die Familie meines Vaters mit 9 Kindern, er der Älteste, sind nach Tirol gekommen. Es gab natürlich kein Bauernhof, sondern ein Flüchtlingsheim, bis es später Sozialwohnungen gab. Warum erzähle ich das? Wie mein Vater dann 17, 18 wurde in Innsbruck und seine Schneiderlehre abgeschlossen hat, das war eigentlich das Einzige, was er gelernt hat, hat er dann seine ganz große Begeisterung zum Beruf gemacht. Er ist nämlich gern berggegangen und ist dann 10 Jahre zum Militär gegangen, aber nicht, weil er gern mit Waffen gespielt hat, sondern es gab die Gebirgsjäger. Und dort hat er dann eigentlich 3 Sachen gehabt, ein Dach über dem Kopf, immer was zum Essen gekriegt und er hat jeden Tag auf den Berg gehen können und ist bezahlt worden dafür. Und so hat es eigentlich begonnen und 10 Jahre später hat die Alpinschule Innsbruck gegründet, wirklich als Unternehmen, was einer lokalen Zielgruppe in Tirol beibringt, wie tut man Klettern, also wirklich an die höchsten Spitzen. Und dann kam eigentlich Anfang der 70er Jahre die große Innovation, nämlich wie die Pauschalreise begonnen hat und die ganzen Vorläufer zur TUI, Turopa, Scharnhorst und so weiter, die ersten Ferienflieger auf die Insel im Mittelmeer angeboten hat, ist mein Vater zu diesen Unternehmen hin und hat gesagt, Leute, ihr schickt im Juli und August Gäste zum Baden hin, ich habe das richtige Produkt für euch in den Frühjahrsmonaten, ihr könnt eure Auslastung verlängern und ihr könnt dort wandern. Und so hat ASI eigentlich die organisierte Wanderreise erfunden und das war bis in die 90er Jahre eigentlich das Erfolgsrezept und das, was die ASI eigentlich auch groß gemacht hat. 1996 ist mein Vater leider verstorben und hat eigentlich alles vorbereitet, dass meine Mutter das Unternehmen nur mehr verkaufen muss, weil sie nie in dem Unternehmen gearbeitet hat. Nach dem Tod von meinem Vater ist meine Mutter in seinem Büro gesessen und hat von dort die ganzen Kondolenzschreiben beantwortet. Und in der Zeit waren, glaube ich, 12 oder 13 Mitarbeiter. Und da kam einer nach dem anderen hinein und hat gesagt, Frau Gasser, Sie können die Firma nicht verkaufen. Wir schaffen das schon irgendwie. Und meine Mutter hat gesagt, aber wie soll man das schaffen? Bin ich medizintechnische Assistentin und war eigentlich die letzten 20 Jahre vor allem für meine Kinder da. Und ich weiß nicht, woher sie den Mut aufgenommen hat oder die Verrücktheit. Jedenfalls hat sie beschlossen, das Unternehmen weiterzuführen gegen viele Empfehlungen und hat dann angefangen, ASI auch zu emanzipieren, die eigene Marke zu stärken und diese 90%ige Abhängigkeit vom einen Reiseunternehmen, das war damals die TUI, wirtschaftlich auszugleichen. Und deswegen sage ich mir, es gibt 2 wichtige Dinge. Erstens, dass mein Vater das Unternehmen gegründet hat und zweitens, dass es meine Mutter übernommen hat und immer mit dem Ziel zu sagen, wenn einer der Söhne es machen will und kann, dann soll er das tun. Mein Bruder ist 10 Jahre älter als ich, der hat zu dem Zeitpunkt schon in Alaska gewohnt, der war professioneller Mascher und hat keinen Bock gehabt, retour zu kommen und in der Firma zu arbeiten, weil er sein Ziel verfolgt hat, Weltmeister im Hundeschlittenrennen fahren zu werden, was er dann auch geschafft hat.
Okay. Gratuliere, okay.
Und ich war zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater verstorben ist, 12, also eigentlich überhaupt nicht absehbar. Aber am Ende des Tages ist es jetzt doch so, dass ich diesen Weg gegangen bin und ich mache das mit großer Begeisterung seit 2007 und 2011.
Wie alt warst du da? Dann verrätst 2000, du dein Alter.
Da war ich 23.
Oh, wow. Okay.
Bin ins Unternehmen eingestiegen und 2011 habe ich die Geschäftsführung übernommen. Meine Mutter ist in Rente gegangen und seitdem
war sie froh, es abgeben zu können oder
wie? Na, ich dachte eigentlich, das wird wie in vielen Familienunternehmen so eine komische Alibi-Pension bei der Tür raus und hinten wieder rein und viel irgendwie mitwirken, weil sie hat das schon mit großer Begeisterung und Enthusiasmus gemacht. Aber am Ende des Tages muss ich ihr da immer wieder großes Lob aussprechen. Sie ist 2011 in Pension gegangen, ist bei der Tür raus und kommt jetzt zur Bilanzbesprechung und ist der perfekte Partner in Crime, um Unternehmer zu sein. und ist aber immer da, wenn ich sie brauche und hat schon auch immer ganz kritisches Auge, ob wir ja genug auf das Thema Qualität achten. Das ist, glaube ich, das, was sie am allermeisten von ihr mitbekommen hat.
Okay, auch schon in jungen Jahren, also ich weiß noch, als ich 23 war, da war mir Qualität, ja, das passt schon immer irgendwie, ne? Also man hat ja andere Qualitätsansprüche. Wie schwer war es für dich dann irgendwie, ja, plötzlich für die Reisen verantwortlich zu sein und wie schwer war es auch irgendwie die Mitarbeiter plötzlich hinter sich zu haben, weil einige waren ja irgendwie, hey, ich bin vielleicht sogar schon länger im Unternehmen hier, als du auf der Erde, also auf der Welt bist.
Ja. Also das war in den ersten Jahren sicher die allergrößte Herausforderung, weil du tretest das ja nicht an, um das zu verwalten, wenn du, und ich war zu dem Zeitpunkt 27, als ich die Geschäftsführung übernommen habe, da willst du gestalten, da willst du was machen, da willst du eigene Ideen umsetzen und ich habe da von Anfang an versucht, das Team mitzunehmen und zum Teil ist mir das gelungen. Auch wenn wir heute auf das Unternehmen schauen, sind Leute dabei, die seit über 30 Jahren dabei sind, seit über 20 Jahren mit dabei sind. Aber natürlich war der Wandel und die Veränderung, die wir da gegangen sind, war auch Herausforderung. Und ich habe es nicht nur einmal gehört in meinen ersten Jahren, dass sie die Firma zugrunde richten wird. Kann ja immer noch passieren. Bis
dahin, ja, genau, also, ne?
ist der Kelch an mir vorbeigegangen.
Was war denn die größte Herausforderung? Also, dass du so früh reinkommst und auch in die Verantwortung kommst? Die Pandemie oder dann jetzt doch die Entscheidung, wir erweitern unser Portfolio mit Windrose und mit Warmaus? Also, was war so die schwierigste Situation?
Ja. Also der Einstieg in die Geschäftsführung und dann auch zu sagen, ich gehe diesen Weg und ich versuche die Leute mitzunehmen und trotz aller Kritik auch an manchen Stellen, weil man reflektiert sich da, oder? Man denkt sich dann, ja, ist da was dran und haben sie vielleicht doch recht und das will ich auch gar nicht absprechen in vielen Dingen. Und das ist ja auch ein partizipativer Prozess, wo viele Leute mitwirken. Aber trotzdem ist man natürlich mit in jungen Jahren mit noch nicht so viel Berufserfahrung unsicherer, als man es vielleicht auch heute ist, wo man sich einfach auch manchmal auf seine Erfahrung, sein Bauchgefühl, sein Netzwerk auch verlässt. Also das war sicher eine große Herausforderung und ansonsten operativ und natürlich die Corona-Krise eine riesige Herausforderung. Aber glaube ich sicher auch die Zeit, in der man unglaublich viel gelernt hat. Also ich muss es jetzt nicht noch einmal haben, aber wir haben wirklich, wirklich viel gelernt und als Team hat es uns schon sehr zusammengeschweißt.
Ambros, interessant jetzt über die Geschichte von ASI zu hören. Interessant die Idee, die Menschen an die Natur heranzuführen. Aber es ist ja doch irgendwie eine ganz andere Sache, das nach einem 12-Stunden Langstreckenflug zu tun. Euer Claim ist, dass ihr CO2 100% kompensiert. Wie funktioniert das bei euch?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Diskussion nicht auf die Kompensation reduziert, sondern bei ASI jetzt im Speziellen ist es ja so, dass wir in unserer Nachhaltigkeitsstrategie mehrere Ziele verfolgen, und zwar datenbasiert. Nummer eins, wir wollen unsere Emissions reduzieren und wir wollen die lokale Wertschöpfung erhöhen. Und das dritte Ziel ist, dass wir eben sehr transparent auch einen Dialog führen wollen mit unseren Stakeholdern. Deswegen, der erste Schritt heißt immer reduzieren. Und bei unseren ganzen ASI Originals schauen wir uns jede Reise sehr en Detail an und optimieren diese. Wie optimieren wir die Emissions auf unseren Reisen? Indem wir beispielsweise bei fast allen Reisen unsere Inlandsflüge gestrichen haben, teilweise die Reisen auch verlängert haben um ein paar Tage. Und die Zeit dazwischen nutzen, um das Land noch besser kennenzulernen, um so auch mehr lokale Wertschöpfung dort zu liefern. Zweitens, wir haben in unserem Rechner, den wir uns anschauen, schauen wir an, welche Hotels gibt's, die für unsere Gäste passen in dem und dem Umkreis und schauen auch, welche haben die besten CO2-Bilanzen. Dann schauen wir uns auch an, was sind die Transportwege vor Ort und können wir die nicht teilweise reduzieren? Können wir mal, wo Sinn macht, Öffis verwenden auch einmal? Und wie gesagt, dort, wo es Sinn macht, weil in Indien will man jetzt, glaube ich, nicht sechste Klasse nur mit dem Zug herumfahren, weil dann hat man irgendwie nach einmal umsteigen die halbe Gruppe für immer in Indien verloren.
Wie bei der Deutschen Bahn.
Ja, stimmt, die Diskussion müssten wir auch führen. Aber es geht in erster Linie wirklich einmal das Ganze zu messen, zu reduzieren und was dann übrig bleibt, zweitbeste Lösung, zu kompensieren. Und bei der Kompensation gibt es am Ende des Tages verschiedenste Projektmöglichkeiten, verschiedenste Labels von Goldstandards bis zu Projekten, die auch soziale Credits mit abdecken. Und da versucht man dann natürlich, das Passende zu finden. Aber unsere Begeisterung für Kompensation hält sich in Grenzen.
Nochmal ganz kurz, weil das hat mich wirklich interessiert bei der Recherche auf eurer Webseite, die Philosophie, mit der ihr einsteigt, geht es um das Erlebnis für den Gast, den Kunden. Aber die zweite Komponente ist, dass die Communities, in die gereist wird, dass es auch um die geht. Und wenn ich mich recht entsinne, dann halt auch sozusagen das Erlebnis für die. Also ich denke mal nicht das Reiseerlebnis für die, sondern das Erlebnis, wie nehmen die den Reisenden wahr und was bringt der mit, oder? Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, die Mission heutzutage ausformuliert von ASI ist, wir entwickeln nachhaltige Erlebnisse für Reisende und für lokale Communities. Nachhaltige Erlebnisse bedeutet, wie der Forscher gesagt hat, einerseits, dass das Erlebnisse sind, an die man sich erinnern kann, und zweitens, dass wir versuchen, unsere Reisen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Rein ökologisch, glaube ich, sind wir uns einig, sollte man gar nicht reisen, sondern am besten daheim sitzen, aber dann bitte auch nicht streamen oder irgendwelche Clouds verwenden. Aber die Frage ist immer, was ist der Ausgleichshandel? Und der Ausgleichshandel, und das ist das, was seit Jahrzehnten Reisen geschaffen hat, ist einfach auch lokale Wertschöpfung. Und das ist eben der zweite Satz, dass wir sagen, natürlich entwickeln wir unsere Erlebnisse für Reisende, aber auch für lokale Communities. Aber jetzt vielleicht gar nicht so, dass es unbedingt primär Erlebnis für sie ist, sondern dass wir versuchen, möglichst viel Wertschätzung in die lokalen Communities zu bringen. Und das gelingt in erster Linie auch einmal durch lokale Wertschöpfung. Also wir müssen schauen, dass ein hoher Teil des Reisepreises in das Zielgebiet fließt und in dem Zielgebiet bleibt. Und das kommunizieren wir auch sehr, sehr stark bei unseren ASI Originals, weil wir uns eben anschauen, was sind die Unternehmen, mit denen wir vor Ort zusammenarbeiten, wem gehören die, sind das irgendwelche Konzerntöchter, wo dann einfach die Gewinne wieder aus dem Land rausfließen, etc. Und das ist eben Wertschätzung ist gleich Wertschöpfung, aber nicht nur Wertschöpfung, sondern wir versuchen auch mit möglichst kleinen Gruppen unterwegs zu sein. Wir kommen jetzt nicht mit einem Schiff und spülen 3000 Leute in der Stadt hinein. Wir versuchen gewisse Hotspots, die auch in unseren Reisen im Reiseverlauf sind, wie Petra zum Beispiel. Nur gehen wir halt nicht am Vormittag nach Petra vorne rein, wo 5000 andere rein wollen, sondern wir gehen zu Sonnenaufgang, wandern wir von hinten rein und versuchen also ein bisschen eine Entzerrung zu haben, wann wir denn wo auch sind, weil da einfach auch ein bisschen die Spannung herausgenommen werden kann in diesen Orten. Und der letzte Satz noch dazu, wenn man unsere Mission anschaut, weil viele Leute lesen die und sagen, naja, seid ihr jetzt die Weltverbesserer? Und dann sage ich, nein, wir sind keine Weltverbesserer, wir sind Turbokapitalisten. Wir wollen, dass unser Geschäft in 10 oder in 15 oder in 20 Jahren noch funktioniert. Und um das sicherzustellen, müssen wir logischerweise darauf schauen, dass die lokalen Communities daran partizipieren und nicht sagen, wir wollen keinen Tourismus mehr. Und wir müssen versuchen, auch unsere Reisen so ökologisch wie möglich zu gestalten, weil wenn die Naturräume zerstört sind, will auch niemand mehr dorthin reisen. Das heißt, die ganze Strategie dahinter ist eigentlich nur eine langfristige Sicht auf die Dinge und nicht Quartalszahlen.
Wo du jetzt das Beispiel mit Petra erzählt hast, das erinnert mich so ein bisschen an Vergangenheit China-Tours, die es ja auch irgendwie geschafft haben. Jeder fährt am Vormittag zur großen Mauer und dann ist sie halt total überfüllt und China-Tours hat halt gesagt, ja, wir machen es halt am Nachmittag, dann haben wir die große Mauer für uns und zum Sonnenuntergang und nehmen noch ein Glas Wein mit und dann ist echt, hast du ein unvergessliches Erlebnis geschaffen, was den Kunden natürlich auch dann im Kopf behält. Das hört sich immer so einfach an und auch das, was du jetzt sagst über Petra, das klingt genial und so einfach. Wie schwer ist es dann irgendwie sowas doch umzusetzen? Mhm. Weil es ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal für euch.
Ja,
Und ich weiß nicht, wie viele Leute oder wie viele Reiseveranstalter es dann jetzt auch noch machen. China Tours hatte dann relativ viele Nachahmer so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das bei Petra ist.
Also manche Dinge funktionieren total leicht, weil man mal draufkommt. Und manche Dinge sind natürlich viel schwieriger und komplex. Grundsätzlich, wenn man Reiseverläufe auf die Nachhaltigkeit optimiert, dann ist das Schwierigste immer die Gratwanderung zwischen einer gewissen Ideologie, es möglichst nachhaltig zu gestalten und das Kundenbedürfnis abzudecken. Weil am Ende, wir kümmern uns um das Thema Nachhaltigkeit und machen das ja nicht, weil der Kunde das will. Am Ende des Tages, selbst unsere Zielgruppe interessiert sich nicht dafür. Wir machen es, weil wir es eben langfristig sehen. Aber auch die Inlandsflüge aus dem Programm zu nehmen, ist uns nicht überall gelungen, weil einfach in manchen Destinationen die Fahrt von A nach B, weil es da drinnen, selbst wenn wir uns noch so bemüht haben, nicht wirklich so viele interessante Erlebnisse gibt, die man mit den Kunden haben könnte. Und die Fahrt halt vielleicht auch noch extrem mühsam, teilweise vielleicht auch noch gefährlich ist. Und da muss dann sagen, ja, okay, da schlägt das Bedürfnis des Kunden der Nachhaltigkeit. Und bei manchen ist es halt auch schwierig, weil wenn alle die XY-Rundreise in dem Land eben 14 Tagen zum Preis X anbieten, dann hat das für uns bedeutet, wir bieten sie jetzt in 16 oder in 17 Tagen zum Preis X an. Und da ist nicht jeder dazu bereit, mehr zu zahlen und länger zu verreisen, nur weil sich ein Stück der Reise länger dauert, in dem jetzt keine super bekannten Gebiete liegen.
Jetzt haben wir das Thema Nachhaltigkeit besprochen. Das ist ein bisschen so ein Muss-Thema, was wir gar nicht mehr so gerne besprechen. Aber das war gerade bei euch irgendwie interessant. Also es ist oft ein Thema, was eigentlich schon ziemlich abgelutscht ist. Und das war bei euch interessant. Ich habe bei dir und bei deinem Unternehmen zum ersten Mal seit langem wieder eine für mich interessante Frage zum Thema Fachkräfte. Ist mir in den Kopf gekommen. Passiert wie bei Nachhaltigkeit auch nicht mehr so oft. Meine Frage war tatsächlich, weil ihr auch ein sehr interessantes Büro habt, was jetzt, glaube ich, auch nicht mitten in Innsbruck liegt. Wie kriegt man Fachkräfte nach Tirol? Das ist jetzt nicht so, dass ihr dort in einer Riesenmetropole sitzt, wo man easy die Leute vielleicht anwerben kann oder einfacher als anderswo. Oder ist das bei euch in Österreich und in Tirol sowieso nicht?
Es ist die total heile Welt.
Wie ist das bei euch?
Jeder will extrem viel arbeiten.
Ja?
Ja, sogar die Generation Y und die Jüngeren, die sind alle...
Ja. Ich komme nach Tirol.
Bitte 40 Stunden.
Mehr Work-Work-Balance, also Work-Life-Balance, das kenne ich nicht. Ja, ja.
Also, unterschätze Innsbruck nicht. Grundsätzlich ist...
Ich
habe so bisschen so durch die Blume verstanden. Na, Innsbruck ist jetzt nicht der Nabel der Welt und Innsbruck ist natürlich auch nicht eine riesige Stadt. Aber Innsbruck ist Tourismus geprägt. Wenn man in Tirol Leute für Hotellerie, Gastronomie, Tourismusverbände, Bergbahn sucht, findet man jede Menge davon. In diesem Touristikgeschäft ist es recht wenig, aber das ist in ganz Österreich so, weil wie viele unabhängige Veranstalter in Österreich, die man kennt, gibt es noch? Oder? Das sind meistens eher gesteuert aus Deutschland heraus. Wir haben aber eine recht gute Fachhochschule hier, das MCI, Management Center Innsbruck, wo wir immer wieder Leute herausgewinnen können. Aber am Ende des Tages haben wir vor 2 Jahren unsere Unternehmenskultur dahingehend verändert, dass wir auf eine hybride Unternehmensstruktur umgestellt haben. Von diesen knapp 70 Mitarbeitern bei ASI sind 35 circa fully remote und der Rest ist am Standort. Tendenziell werden es natürlich mittlerweile immer mehr fully remote Leute, weil wir jeden Job, den wir ausschreiben, bestrafen wir es nicht, wenn jemand von woanders herkommt oder sagen, wie würden wir mit dem bevorzugen, der am Standort arbeitet. Und das hilft uns immens, wirklich talentierte Leute für uns zu gewinnen, die einfach fully remote für uns arbeiten. Das heißt, wie ist es jetzt organisiert? Alle Menschen, die im Umkreis von 100 Kilometer am ASI Nest arbeiten, das ist unser Gebäude, kommen ins Büro, können aber jeden Monat 50% remote arbeiten und können One Month Anywhere machen, also können einen Monat von woanders arbeiten, solange sie in der Timezone plus minus 2 Stunden sind. Jeder außerhalb von diesen 100 Kilometer kann fully remote arbeiten, und darf, muss alle 3 Monate für 3 Tage ins ASI-Nest kommen, zu unseren sogenannten Nest-Warmings, wo dann alle 70 Leute hier sind, wo wir Abendveranstaltungen haben, wo wir All-Hands haben, wo jedes Team unter sich Abendessen geht und so weiter. Und sozusagen der Fokus bei uns ist, wir möchten Leute haben, die unsere Mission teilen, die wirklich für dieses Thema brennen, die richtigen Skills mitbringen und die hands-on sind und wirklich auch was bewegen und erreichen wollen. Und wo sie geografisch sitzen, solange sie in der Timezone plus minus 2 Stunden ist, ist uns auf österreichisch gesagt Bovidl.
Seit wann habt ihr dieses System? Seit wann habt ihr das umgesetzt? War das wahrscheinlich, hast du das eingeführt? Deine Mutter war skeptisch oder?
Wir haben das seit 1,5 Jahren erst.
Oh, okay.
Ja. Und wenn du jetzt 1,5 Jahre hast und siehst, wie viele Leute wir schon fully remote haben, dann kann es wahrscheinlich irgendwann einmal sein, dass wir fully remote company werden.
Okay.
Es ist aber trotzdem super, dass wir diesen Standard haben, den wir 2019, kurz vor der Pandemie, fast punktgenau eröffnet haben. Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch 100% Standort und ohne Homeoffice. Also jeden Tag alle im Büro. Persönlich wäre es mir so am liebsten, weil das am lustigsten ist, weil es die beste Energie hat, weil so bestimmte Dinge entstehen. Nur wir sind eine Branche, da geht es nur darum, die richtigen Leute zu gewinnen. Also muss man das sicherstellen und deswegen sind wir diesen Weg gegangen.
Würdest du sagen, dass es per se daher in der Touristik oder generell in der Arbeitswelt in Branchen, die Dienstleistungen anbieten, eigentlich keinen Standortnachteil mehr geben muss?
Das traue ich mir jetzt nicht pauschal zu beantworten, weil ich dann natürlich jetzt nicht alle Cases im Kopf habe. Und es passt vielleicht auch nicht zu jedem Unternehmen. Und diese hybride Unternehmenskultur, zu sagen, man hat Leute am Standort und Leute fully remote, ist natürlich die allergrößte Herausforderung. Das ist das, was auch die Wissenschaft, viele Studien sagen. Weil ihr müsst euch vorstellen, da ist ein Meeting mit 5 Leuten, davon sitzen 3 im Raum und 2 sind fully remote dazugeschalten, oder? Also du brauchst da schon gewisse Regeln, zu sagen, wenn das Meeting vorbei ist, dann ist es vorbei und die 3 können es nicht dann noch weiterführen. Wie schaffst du Vertrauen, emotionale Beziehungen zueinander, wenn es Ungleichheit gibt, oder? Es ist schwierig, wir arbeiten daran, versuchen das sukzessive immer besser zu machen. Es ist eine Riesenherausforderung, aber es ist für uns eigentlich die einzige Möglichkeit, um die richtigen Leute zu gewinnen.
Ja, man muss kreativ sein, aber finde ich einen spannenden Ansatz, den ihr da verfolgt. Und wahrscheinlich sind die Meetings im ASI-Nest wahrscheinlich immer, freut sich jeder drauf. Und
das scheint ja absolut immer ganz lustig zu sein. Ist total lustig. Da ist viel Energie und wir machen eben ganz bewusst viele Dinge, wo Leute zueinander kommen, oder? Wir waren auf der Hütte, wir haben Tischtennis-Turnier. Das letzte Mal waren wir alle gemeinsam im Casino.
Immer was bieten, damit. Genau. Damit's. Wo gehen denn deine nächsten Reisen hin? Jetzt nicht nur für dich privat, sondern vielleicht auch unternehmerisch, hier im Podcast, wen willst du als nächstes kaufen? Oder wo willst du als nächstes hinreisen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht so viele Reisepläne, dadurch, dass ich jetzt eben den ganzen Mai von Italien aus arbeite und mein One Month Anyway mache. Sind wir im Juni, Juli, August haben wir ein paar berufliche Reisen, aber das ist mehr das Eck zwischen Berlin und Hannover und ein bisschen was in Wien und Zürich Geschäftspartner besuchen, was immer sehr nett ist. Und ansonsten Sommermonate, wenn man in Tirol wohnt, ist man Weekend Warrior. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten an schönen Dingen, die man tun kann. Im Herbst gehen wir dann recht pragmatisch eine Woche mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter ans Meer, weil Sand ist halt einmal toll für so ein kleines Kind. Aber sonst auf der Bucketlist gibt es natürlich viel, was da oben steht. Tadschikistan, Kirgisistan ist etwas, was seit langem auf meiner Bucketlist oben steht, was ich bald einmal abhaken, klingt jetzt doof, aber erleben möchte.
Aber Berge müssen es sein, oder? Also du hast jetzt zwar mal Strand erwähnt, aber...
Ich glaube, ich bin da recht repräsentativ für unsere Unternehmen, dass ich da wirklich Gefallen in allen Dingen finde. Oder? Also privat, ich habe schon diverse Wanderreisen bei ASI gebucht. Wir waren im Jänner 2 Wochen in Thailand. Da hat uns Windrose geholfen, die Reise zu planen, wo es dann ein bisschen unspektakulärer war, weil meine kleine Tochter mit dabei war, jetzt also keine großen Berge bestiegen oder irgendwelche großen Dschungel-Trackings gemacht, aber viele unterschiedliche Inseln erlebt, in Bangkok eingetaucht. Und ich glaube auch, dass die Produkte, die Vamos so anbietet, sind für uns eigentlich ideal. Deswegen, ich fühle mich da bei allen drei Marken
wohl. Ja, das klingt danach. Sehr gut. Ja, Andi hat ein paar technische Probleme. Deswegen, glaube ich, mache ich jetzt einfach mal alleine die Verabschiedung. Es tut mir leid, dass das Andi... Und er sagt zwar gerade, dass er es wieder versucht, aber man weiß nicht, wie lange das dauert. Also Ambros, es war mir eine Freude und sicher Andi auch, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessante, auch Geschichte, die ihr habt. Also das ist ja schon so von Innsbruck und jetzt halt doch die nächsten großen Schritte. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Der Weg ist bestimmt noch nicht vorbei, sondern da gibt es bestimmt noch ein paar Ziele, die da auf euch warten. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast.
Freude war ganz auf meiner Seite. Vielen Dank für das besonders angenehme Gespräch.
Danke. Ciao.
Danke.